Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass Sie so zahlreich da sind und dass relativ wenige Väter im Publikum zu sein scheinen. Das führe ich darauf zurück, dass jetzt natürlich zu Hause Baby gesittet werden muss. Und wer könnte das an einem Champions League-Abend besser tun als die Herren der Schöpfung? Ja, freue mich, dass Sie so zahlreich da sind. Geht Ihnen gut? Oder haben Sie ein Kind, das Hausaufgaben aufgibt? Ich habe mich ein bisschen informiert, wie das in Österreich so ist und habe gelernt, dass man hier üblicherweise Hausübungen sagt. Ist das richtig? Und in Deutschland sagt man Hausaufgaben, Hausübungen, das Wort ist bei uns ungebräuchlich. Aber Sie verstehen auch, wenn ich Hausaufgaben sage, was gemeint ist. Und das ist, denke ich mal, in vielen Ländern so, dass die Hausaufgaben ja fast ein Stückchen Hausfriedensbruch sein können, so erlebt werden können, vor allem in den Ländern, in denen es keine obligatorische Ganztagsschule gibt. Denn da bleibt einfach mehr an häuslichem Lernen und Üben übrig. Und daher kommt das. Das will ich nachher aber noch ein bisschen genauer ausführen. Ja, ich komme aus dem Rheinland, aus der Nähe von Köln. Und da sagt man ja, es hätte noch immer Jod je Janne. Also Hausaufgaben ja oder nein, es hat noch immer gut gegangen. Und ich bin sicher, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, dann werden Sie auch denken, geht immer gut. Hausaufgaben begegnen einem in den verschiedensten Formen, je nachdem, ob man Eltern ist, ob man Lehrer ist, ob man Schülerin, Schüler ist oder ob man Fabrikant von T-Shirts ist. Vielleicht haben Sie auch schon solche netten T-Shirts mit dem Aufdruck gefunden, Hausaufgaben können Wahnsinn verursachen. Wäre mal auch eine Idee, ob die Kinder das mal in der Schule tragen, dieses T-Shirt. Oder Hausaufgaben gefährden meine Gesundheit. So wie auf der Zigarettenpackung. Ja, ist die Frage, tun Sie das? Und falls Sie es tun, muss das so sein? Kann das nicht auch ganz anders sein? Ich denke schon. Und ich weiß nicht, kennen Sie solche Situationen, dass Ihr Kind Hausaufgaben aufhat und Sie schließlich sich überreden lassen zu helfen? Und nach einer Weile spielt Ihr Kind irgendwo unterm Tisch mit der Eisenbahn und Sie sitzen über den Hausaufgaben. Schon mal sowas Ähnliches erlebt? Oder dass vielleicht der Freund von Ihrem Kind an der Tür klingelt und fragt, ob Sie zusammen spielen können und Ihr Junge sagt dann, nein, ich muss dem Papa noch bei den Mathehausaufgaben helfen. Ja, solche Episoden passieren vielleicht manchmal, vielleicht auch nur im Witz. Auf jeden Fall können sie diese Hausaufgaben für Kinder ein starker Druck sein und sind oft genug auch für Eltern ein Problem. Und um dieses Problem ein wenig zu entstressen, bin ich heute Abend da. Und ich hoffe, ich kann dazu was beitragen. Ich will Ihnen heute Abend erst einmal ein bisschen etwas darüber erzählen, was für Probleme Hausaufgaben so machen können. Aber das will ich nicht zu sehr vertiefen, weil es mir weniger um das Problem als um die Lösung des Problems geht. Ich will Ihnen auch ein bisschen ganz kurz anreißen, warum Hausaufgaben eigentlich so einen hohen Stellenwert und so eine Bedeutung haben. Das ist, wie gesagt, nicht in allen Ländern auf der Welt so üblich. Und vor allem möchte ich Ihnen, das ist der dritte Hauptteil des Vortrags, einiges erzählen, was Sie machen können, damit es mit den Hausaufgaben entspannter läuft. Und ich hoffe, über meinen Schlussgedanken kommen wir dann auch noch ein bisschen ins Diskutieren und ins Fragen. Ich vermute mal, dass das eine oder andere Kind jetzt so virtuell bei Ihnen daneben sitzt und Sie denken an dieses oder jenes Kind, von dem ich erzähle, ohne es zu kennen. Ich kenne sie alle, diese Kinder. Und dann werden Sie vielleicht auch den einen oder anderen Tipp speziell für Ihr Kind mit nach Hause nehmen können. Ja, Hausaufgaben können ein Problem sein. Ich habe mal in einem meiner Bücher Folgendes geschrieben. Die Hausaufgaben führen bei uns regelmäßig zu Hausfriedensbruch, erzählt Frau Reuter im Beratungsgespräch. Erstmal will Roger überhaupt nicht anfangen. Wenn ich ihn dann nach viel Gemeckere am Tisch habe, muss er erst noch Stifte spitzen, den Hamster füttern, einen Freund anrufen und ich weiß nicht was noch alles. Er bräuchte für seine Hausaufgaben höchstens eine halbe Stunde, wenn er sich ranhalten würde. Wenn ich ihn nicht zum Arbeiten zwingen würde, dann würde er auch nichts tun. Davon bin ich fest überzeugt. Aber ich hätte dann ständig den Ärger mit der Lehrerin am Hals, die mir immer wieder Nachrichten zukommen lässt, dass seine Hausaufgaben nicht vollständig sind. Die Hausaufgaben rauben mir noch den letzten Nerv. Ich hoffe, es ist bei Ihnen noch nicht ganz so weit, aber das kann tatsächlich in mancher Familie so sein. Und wenn man dann versucht, sein Kind zum Erledigen seiner häuslichen Lernpflichten zu motivieren, dann stellt man fest, dass das ganz schön schwierig ist und dass es oft genug Streit gibt deswegen. Sie kennen alle diese Auseinandersetzungen, mache ich die Hausaufgaben jetzt oder gehe ich erst raus spielen und mache sie nach dem Spielen und Sie wissen ganz genau, nach dem Spielen ist das viel zu müde, da klappt das sowieso nicht. Sie merken, ich sage immer eher, ne? Es ist seltener, dass es mit den Mädchen Hausaufgabenprobleme gibt. Das ist schon verwunderlich, aber es ist eine Tatsache. Mädchen kommen auch viel seltener in eine schulpsychologische Beratung. Ja, sie haben viel seltener Probleme in der Schule. Na gut, aber manchmal haben auch Mädchen Schwierigkeiten und manchmal gibt es auch zwischen Mädchen und ihren Müttern Ärger bei den Hausaufgaben. Die Väter haben es ja relativ gut, die müssen ja den ganzen Tag arbeiten, die brauchen sich wenig um die Hausaufgaben der Kinder zu kümmern. Das ist meistens Mütterjob und das ist ein heißer Stuhl, auf dem man da sitzt, ne? Der Hausaufgabenstuhl. Zwischen dem, dass das Kind vielleicht anfängt zu heulen, weil es so im Stress ist und so im Druck ist mit den Hausaufgaben und den Erwartungen des Göttergatten, der abends nach Hause kommt und sagt, wieso ist das mit den Hausaufgaben so ein Problem? Du bist doch den ganzen Tag zu Hause, du kannst das doch regeln. Ja, ist ein heißer Stuhl. Kann also das Familienklima sehr, sehr stark beeinträchtigen, ist das eine Problem. Das andere Problem, das Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule kann durch die Hausaufgaben gestört werden. Und ja, ich habe vorhin schon gehört am Büchertisch in den Vorgesprächen mit einigen von Ihnen, dass es da durchaus Konflikte gibt, weil zum Beispiel eine Lehrerin viel zu viele Hausaufgaben aufgibt. So viel, dass das Kind mehrere Stunden braucht, um sie zu erledigen. Es kann aber umgekehrt auch so sein, dass Eltern sich bei den Lehrern beklagen, dass sie zu wenig Hausübungen aufgeben. Weil wenn die Kinder Hausübungen zu machen haben, dann haben sie wenigstens was Sinnvolles zu tun, hängen nicht vor der Glotze rum oder machen sonstige dumme Sachen. Und deswegen sind manche Eltern ganz froh, wenn die Kinder ordentlich Hausübungen aufkriegen und beschäftigt sind. Also auch das habe ich schon erlebt. Und dann gilt das alte Sprichwort, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Also auch Lehrerinnen und Lehrer empfinden oftmals die Hausaufgaben im Verhältnis zu den Eltern als einen Konfliktpunkt. Und dann gibt es natürlich Konflikte zwischen den Lehrerinnen und Lehrern einerseits und den Schülern. Weil Schüler Hausaufgaben nicht immer machen, weil sie sie nicht schön genug machen, nicht sorgfältig genug, weil sie sie nur unvollständig machen oder weil man den Hausaufgaben ansieht, dass sie nicht wirklich gemacht sind, sondern eher nach dem Vorbild illustrer Politiker plagiiert, wie man das auf Neudeutsch sagt. Ich habe 18 Jahre lang auch in der Schule gearbeitet, bevor ich mich als Lernberater und Schulberater selbstständig machte. Und ich habe in einer Schule gearbeitet, wenn ich da morgens ins Foyer kam, dann lagen da immer haufenweise, im Winter noch mehr als im Sommer, die Kinder auf dem Fußboden und haben voneinander die Hausaufgaben abgeschrieben, bis es geklingelt hat und sie dann in die Klassenzimmer durften. Ich war selber Schüler, ich war Fahrschüler, ich habe im Bus meine Hausaufgaben meistens erledigt. War die effizienteste Arbeitszeit. Ging sehr flott und irgendwer in meinem Umfeld hatte sie meistens auch schon gehabt und war dann recht einfach. Das ist eben dann auch so ein Punkt, dass man als Lehrerin oder Lehrer nicht so recht weiß, sind die Hausaufgaben wirklich selber gemacht haben die Schüler wirklich selber drüber gebrütet, nachgedacht? Haben sie das, was sie üben sollten, selber geübt? Und ist das Ergebnis dann wirklich auch ein Ausweis ihrer Fähigkeiten? Denn wenn man dann einen Test schreibt, weil man denkt, in den Hausaufgaben sieht ja alles wunderbar aus in meiner Klasse, und dann fällt der Test schlecht aus, dann fragt man sich natürlich, woran liegt es? Waren die Hausaufgaben doch nicht von den Kindern selber gemacht, obwohl sie alle immer so richtig waren in den letzten Wochen? Also für Lehrer ist das auch ein Problem. Und sie erleben, dass Schüler eben die Hausaufgaben abschreiben, dass sie schummeln, dass sie Notlügen gebrauchen, wenn sie es mal nicht haben, nicht vorweisen können. Und man hat insgesamt einen sehr hohen Zeitaufwand im Unterricht, um Hausaufgaben zu kontrollieren. Also wenn man sie als Lehrer ernst nimmt, dann können 10 bis 15 Minuten pro Unterrichtsstunde allein auf das Stellen und auf das Kontrollieren von Hausaufgaben entfallen. Wenn man sich das hochrechnet, muss man sich fragen, ob sich der Zeitaufwand wirklich rentiert oder ob man nicht in der Klasse in der Unterrichtsstunde lieber 10 Minuten länger im Klassenverband üben lässt. Dann haben vielleicht manche Kinder mehr davon. Also das muss man ausrechnen. Und noch etwas. Hausaufgaben und die Qualität, mit der Kinder sie anfertigen, hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab, die Kinder zu Hause haben. Und die sind nicht überall gleich. Da gibt es Kinder, die haben eben ein eigenes Zimmer und einen Schreibtisch und Nachschlagewerke und Internetzugang und jemanden, der ihnen vielleicht auch bei Fragen hilft. Und andere Kinder haben nicht mal einen ruhigen Platz zum Lernen und niemanden, der ihnen helfen kann und wenig Hilfsmittel, sodass die Hausaufgaben auch die soziale Ungleichheit in den Lernchancen unter Umständen sogar noch verstärken können. Das alles macht deutlich, mit den Hausaufgaben ist es nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, sie sind gut oder sie sind schlecht, sie sind richtig oder sie sind falsch, sondern man muss feststellen, das ist ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Eigentlich spricht das, was ich jetzt so erzählt habe an Problemen, dafür, dass es eine Ganztagsschule für alle Kinder geben sollte, in der die Übungszeiten, die für die Hausübungen vorgesehen sind, integriert sind. Dann kommen die Kinder nach Hause und haben einfach Feierabend. Aber da gibt es in Österreich, genau wie in Deutschland, auch Bedenken familienpolitischer Art, sozialpolitischer Art und natürlich auch die Kostenfrage. Denn wenn man eine Ganztagsschule gut machen will, dann ist es kein Sparmodell. Dann muss man Geld in die Hand nehmen, um qualifizierte Arbeit an der Schule im Bereich außerhalb des Unterrichts anbieten zu können. Wie kommt es zu den Hausaufgaben und ihrer Bedeutung? Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, wie alt die Schulpflicht bei Ihnen im Lande eigentlich ist. Es ist erstaunlicherweise gar nicht so sehr lange her. Es sind ungefähr 240 Jahre, ungefähr. 1774 hat Maria Theresia die Schulpflicht einführen lassen. Etwa 50 Jahre nach Preußen. Es gab aber andere Länder, die viel später dran waren. Es gab auch einige wenige, die früher dran waren. Das 18. Jahrhundert war so die Zeit, in der fast überall im damaligen Deutschen Reich, in Österreich und diese ganzen angrenzenden Gebiete, die Grenzen waren ja noch ganz anders als heute, die Schulpflicht eingeführt wurde. Und im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung große Fortschritte machte, als Fabriken entstanden, weil die Dampfmaschine erfunden war und weil nun viele Menschen viel produzieren konnten, sodass die Fabrikbesitzer auch mehr und mehr Leute brauchten, die das, was produziert wurde, auch verkaufen konnten, die also Werbung machen konnten, die Rechnungen schreiben konnten und so weiter, die also über Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen verfügten, da wurde Schule auf einmal noch viel wichtiger als vorher. Bis dahin war es eigentlich für die Zukunftschancen eines Kindes entscheidend, aus welchem Stand seine Eltern waren. Aber im 19. Jahrhundert wurde es zunehmend wichtig, was jemand in der Schule gelernt hat. Die Leistung in der Schule wurde zunehmend wichtiger. Und man hat damals sogar Bildungswerbung betrieben und den jungen Männern in Deutschland, in den deutschen Ländern muss man sagen, hat man versprochen, wenn sie die mittlere Reife machen, diesen, heute nennt man das bei uns Fachschulabschluss, also nach 10 Jahren Schule, so einen mittleren Abschluss, wenn sie den machen, dann bekommen sie die Wehrdienstzeit von 3 Jahren auf 1 Jahr verkürzt und deswegen nannte man das damals in Deutschland das Einjährige, diese mittlere Reife. Also man hat Bildungswerbung gemacht, man hat verlockt dazu und man hat Ende des 19. Jahrhunderts dann sogar Mädchen auf die höheren Schulen gelassen. Das ist also auch noch nicht so lange her. Und die ersten maturierten Mädchen waren so um 1900 rum, dann durften sie aber noch längst nicht alle auf die Hochschulen. Es hat noch eine Weile gedauert, bis das im Zuge der Gleichberechtigung besser wurde. Und es gab in den Schulen zunehmend einen Verdrängungswettbewerb über Leistung. Und wie kann man seine Leistung, außer durch seine Beteiligung im Unterricht, noch beweisen? Durch Hausaufgaben, durch gut gemachte Hausaufgaben. Und so entstand eine Kultur des häuslichen Lernens, die den Schülerinnen und Schülern die Chance gab, sich zu beweisen in ihren Fähigkeiten und damit gute Noten zu bekommen, gute Abschlüsse zu bekommen und gute Chancen für einen guten Beruf zu kriegen. Das hat dazu geführt, dass Kinderärzte um diese Zeit anfingen, darüber nachzudenken und zu forschen, ob die Hausaufgaben gesundheitlich eine Beeinträchtigung darstellen. Schließlich haben die Kinder ja den ganzen Morgen in der Schule gesessen und nicht auf einzelnen Stühlen, wie wir das heute kennen, sondern in solchen durchgehenden Bänken, oft 6er-Bänke, mit einer feststehenden Rückenlehne, die sehr aufrecht war, und man hatte noch weniger Bewegungsmöglichkeiten als heute, und dann auch noch nachmittags zu Hause sitzen und Hausaufgaben machen. Da haben Ärzte angefangen, darüber nachzudenken, ob das nicht die Schüler überbürdet, wie man damals sagte. Also heute würde man sagen, in Schulstress bringt. Und eine erste Studie, ein erstes Buch zu dem Thema wurde in Deutschland um 1925 verfasst. Und damals haben die Autoren schon festgestellt, dass die Hausaufgaben von Nachteil sind, den Schülern beim Lernen sogar eher schaden, sofern es sich überwiegend ums Auswendiglernen, und damals hat man viel auswendig gelernt, vor allem Bibelverse, und um das schriftliche Rechnen handelt. Wenn man Auswendiglernen und schriftliches Rechnen nach Hause verlagert, schadet das den Lernerfolgen der Kinder. Hat man damals schon festgestellt. Heute würde man etwas präziser sagen, Übungshausaufgaben können den Kindern in ihrer Lernentwicklung schaden. Das hat natürlich Proteste ausgelöst, vor allem im Bereich der Schulen. Und 1964 ist eine Studie in Deutschland gemacht worden, die wurde berühmt, die wurde in allen großen Gazetten abgedruckt, die Ergebnisse davon bekannt gemacht. Ein Erziehungswissenschaftler namens Bernhard Wittmann hat folgendes spannende Experiment gemacht. Er hat über 4 Monate hinweg Schüler aus 3. Klassen und aus 6. Klassen in ihrer Lernentwicklung begleitet. Die eine Hälfte bekam während dieser 4 Monate immer Rechenhausaufgaben, aber keine im Rechtschreiben. Und die andere Hälfte bekam Rechtschreibhausaufgaben, aber keine im Rechnen. Und sein Gedanke war, man müsste nach 4 Monaten doch feststellen können, dass die mit den Rechenhausaufgaben im Rechnen Vorsprung erzielt hätten gegenüber denen ohne Rechenhausaufgaben und im Rechtschreiben umgekehrt. Tatsächlich haben sich aber nach 4 Monaten keine Unterschiede gezeigt zwischen beiden Gruppen. Keine Unterschiede. Was im Umkehrschluss die Aussage zulässt, Übungshausaufgaben im Rechnen und im Rechtschreiben haben offensichtlich keinen Lerneffekt. Auch das hat wieder für große Unruhe gesorgt und heute sind wir in der Hausaufgabenforschung sehr viel weiter und wissen sehr viel präziser, dass es durchaus auch sinnvolle und gute Hausaufgaben gibt und was in der Hausaufgabenpraxis nötig ist, damit die Kinder davon wirklich profitieren, das wird im Laufe meines Vortrags heute Abend noch weiter einfließen. Das kriegen Sie dann im Zusammenhang mit den Tipps, die ich Ihnen später geben will, noch alles gesagt. Also die Hausaufgabenforschung ist jetzt so rund 100 Jahre alt Und Sie können sich vorstellen, da gibt es schon eine Menge Literatur darüber. Und die Aussage zusammengefasst ist, es ist nicht nur, sondern auch, es ist weder gut noch schlecht, sondern man muss ganz differenziert schauen, unter welchen Bedingungen sind Hausaufgaben nützlich. Wie viele Hausaufgaben müssen Ihre Kinder eigentlich machen? Ich habe dann auch mal mit Hilfe des Internets geschaut und in Ihrem Schulunterrichtsgesetz, in § 17 Absatz 2, ist das geregelt. Allerdings muss ich sagen, da gibt es einige Bundesländer in Deutschland, die das präziser geregelt haben. Ob das besser ist, wenn man es präziser regelt, ist noch eine ganz andere Frage. Hier heißt es auf jeden Fall, dass zur Ergänzung der Unterrichtsarbeit den Schülern Hausübung aufgetragen werden können. Es ist nicht eine Pflicht, dass Lehrer das tun müssten. Es ist ihre pädagogische Entscheidung, ob sie das tun. Und wenn Sie Hausaufgaben aufgeben, dann sind diese so vorzubereiten, dass sie von den Schülern ohne Hilfe anderer durchgeführt werden können. Also Hausaufgaben dürfen nicht auf die Hilfe der Eltern beispielsweise setzen. Es wäre ja auch hoch ungerecht, weil es unter den Eltern der Schulkinder auch viele gibt, die gar nicht helfen können. Aus den verschiedensten Gründen heraus. Und wenn Hausaufgaben gegeben wird, dann ist auch beim Ausmaß der Hausübungen darauf zu achten, wie belastbar die Schüler sind, insbesondere wie viele Unterrichtsstunden sie an den betreffenden Schultagen haben und wie viele Hausübungen sie auch noch in den anderen Fächern kriegen. Die Lehrer müssen sich also abstimmen. Und natürlich hat man auch darauf zu achten, dass nicht gerade wenn ein Schulfest stattfindet, die Kinder Hausübungen machen müssen. Und auch übers Wochenende und über Feiertage und während der Ferien sind Hausübungen nicht zulässig, außer später in den beruflichen Schulen. Das heißt, Lehrer können, müssen aber nicht Hausübungen geben und sie müssen über das Ausmaß wachsam sein. Nun gibt es im Gesetz keine Vorschrift, wie viel Zeit sinnvoll ist. Ich habe aber beim Recherchieren eine Empfehlung eines Bezirksschulrats oder wie das Amt heißt, gefunden, der davon ausging, dass in den ersten 4 Jahrgängen maximal 1 Stunde sinnvoll sei und danach in den späteren Jahrgängen 90 Minuten. Aus pädagogischer Sicht muss ich sagen, dass ist noch ein vertretbares Maß, 60 bis 90 Minuten. Wenn ich die Erlasse in den deutschen Bundesländern anschaue, dann gilt es auch in den allermeisten Ländern, dass man bis zum 6. Schuljahr maximal 90 Minuten hat und ab dem 7. Schuljahr dann auch bis zu 2 Stunden. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Unterricht noch am Nachmittag ist und so weiter. Die Frage ist auch, muss man diesen zeitlichen Rahmen immer ausschöpfen? Und wer ist das Maß? Die langsamen Kinder oder die schnellen Kinder? Das Maß ist die Uhr. Denn wenn ein langsames Kind für die Hausaufgaben, für die ein durchschnittlicher Schüler eine halbe Stunde braucht, 2 Stunden bräuchte, dann nützen ihm diese 2 Stunden gar nichts. Weil nach 2 Stunden ist der Kopf zu. Da kann man überhaupt nichts mehr aufnehmen und denken. Und wenn dieses langsame Kind eine halbe Stunde sich bemüht hat, ist das völlig in Ordnung. Hausaufgaben müssen ja auch nicht für alle Schüler gleich sein. Ich habe auch bei Ihnen in Österreich nicht gefunden, dass es eine Formulierung gäbe, dass Hausaufgaben für alle Schüler gleich sein müssten. Natürlich dürfen und ist es pädagogisch sinnvoll, wenn Lehrer die Hausaufgaben differenzieren. Nach Schwierigkeit, nach Menge auf die Schüler anpassen. Wenn man, das ist der einfachste Weg, einen kleinen Kernbereich an Pflichthausaufgaben gibt und darüber hinaus noch freiwillige Aufgaben anbietet, dann differenziert sich das beispielsweise von ganz alleine. Ich komme gleich noch drauf, warum zu viele Hausaufgaben ohnehin nicht sinnvoll sind. Also, Sie sehen, es gibt da einen schwammig geregelten Bereich mit den Hausaufgaben und der beste Weg, um da ein Einverständnis zu erzielen, ist, an den Elternversammlungen mit den Lehrern zusammen über das Thema Hausaufgaben zu sprechen und zu bitten, dass doch da eine klare Absprache in der Schule getroffen wird über den Umfang der Hausaufgaben, über die Art und Weise, wie sie gestellt und wie sie kontrolliert werden, wie man damit umgeht, wenn ein Kind eben nicht in der vernünftigen Zeit fertig wird und so weiter und so fort. Das sollte alles geregelt sein. Das ist ein Anlass fürs Gespräch. So, und jetzt komme ich zu dem Teil, auf den Sie wahrscheinlich am meisten heiß sind, nämlich, was kann man denn tun, um Hausaufgaben sinnvoll zu machen? Was gibt es da für Tipps? Da möchte ich zunächst mal sagen, man kann Hausaufgaben nicht gegen sein Gehirn machen. Das Gehirn ist sozusagen unser Betriebssystem. Sie wissen, wenn Sie am PC schon mal gearbeitet haben, das passiert schon mal, dass das Ding abstürzt. Also nicht vom Schreibtisch fällt, sondern das Programm stürzt ab. Betriebssystem hat einen Blackout. Und das kann uns Menschen auch passieren, wenn wir gegen unser Gehirn und seine Bedürfnisse arbeiten. Das ist nun mal ein Organ im Schädel, das fürs Denken, fürs Lernen zuständig ist. Das ist sein einziger Zweck, den erfüllt es auch prima, wenn wir gut mit ihm umgehen. Und unser Gehirn hat Kapazitätsgrenzen. Es kann nicht wie eine Maschine quasi unbegrenzt aufnehmen, sondern es hat immer nur bestimmte Kapazitätsgrenzen. Und deswegen führt eine Verlängerung der häuslichen Lern- und Übungszeit nicht zu einer Verbesserung der Ergebnisse. Wenn man eine bestimmte Kapazitätsgrenze erreicht hat, dann ist einfach Schluss. Man kann ein Kind gerade im Alter der frühen Schuljahre natürlich zwingen, dass es hinsitzt und mit seinen Büchern was macht. Ich kann es zwingen, dass es da sitzt und hineinschaut. Aber ich kann nicht zwingen, dass das, was da im Buch steht, irgendwie auch in seinen Kopf kommt. Das kann kein Mensch zwingen. Das geht nur, wenn der Mensch selber will, selber lernen will, sich selber aktiv mit den Inhalten beschäftigt. Und das ist nichts, was man erzwingen kann. Deswegen ist nicht eine lange Lern- und Hausübungenzeit hilfreich, sondern ein verteiltes Lernen, also kleine, regelmäßige Portionen, die von den Kindern gut bewältigt werden können, sind sinnvoller. Und es hilft für die Hausaufgabenmoral der Kinder, für ihre Erledigungsdisziplin, wenn die Kinder mit diesen Hausübungen auch selber innerlich irgendwie was zu tun haben, wenn sie sich interessiert zeigen können, wenn das Inhalte sind, die ihnen Spaß machen. Also vielleicht haben Sie schon mal erlebt, dass Ihr Kind eine Hausübung bekommen hatte, die Spaß gemacht hat. Wenn das der Fall ist, kann man sein Kind kaum bremsen. Wenn das der Fall ist. Und deswegen ist es schon wichtig, dass die Hausübungen nicht nur ätzende Routine sind, sondern dass sie schon auch an den Kindern und ihren Interessen irgendwo anknüpfen. Und es macht den Kindern allemal mehr Spaß, wenn sie aktiv sein können bei den Hausaufgaben, wenn sie beispielsweise Rechenhausaufgaben, anstatt sie aus dem Buch als 1x1-Päckchen zu machen, vielleicht lieber im Supermarkt in den Regalen heraussuchen. Ja? Wie viele Dreierpacks Milch oder wie viele Sixpacks Bier und so weiter. Und dann kann man Preise multiplizieren und addieren und hat lebensnahe Aufgaben und man ist unterwegs und die Fantasie wird angeregt und dann fangen die Kinder an, Sachen zu rechnen. Da hat die Lehrerin noch gar nicht dran gedacht, dass man das rechnen könnte. Je mehr praktisches Tun dabei ist, desto effektiver sind Hausaufgaben. Weil je mehr man selber macht, desto besser behält man auch das, was man getan hat. Das, was ich Ihnen jetzt so erzähle, da werden Sie heute Abend vielleicht zu Hause noch die Hälfte von wiedergeben können. Aber in ein paar Tagen ist das meiste schon verflogen. Und wenn jemand in Deutschland das Abitur gemacht hat und man ihn ein Jahr später nochmal prüft, dann hat er wahrscheinlich keine 30% mehr von dem, was er mal gewusst hat. Also man vergisst sehr schnell, aber das, was man selber gemacht hat, wo man eine eigene Erfahrung mit verknüpft hat, das behält man am längsten. Und deswegen sind praktische Hausaufgaben mit Eigenaktivität der Kinder sehr viel effizienter, kreative Dinge wenn Kinder sich beispielsweise selber Rechenaufgaben ausdenken, die morgen in der Klasse die anderen Kinder dann lösen sollen, ist viel motivierender, kommt viel mehr darüber, als Päckchen serienweise abzuarbeiten. Und den Kindern muss auch klar sein, was für einen Sinn hat diese Übung eigentlich im Zusammenhang mit dem, was wir in der Schule gerade machen. Was muss ich jetzt lernen, was muss ich jetzt können, damit ich das, was als nächster Schritt dann auf mich zukommt, auch bewältigen kann. In der Mathematik ist es ja beispielsweise so, dass die Inhalte aufeinander aufbauen und wenn man das Fundament nicht richtig gelegt hat, dann hat man Probleme später im ersten Stock. Und das muss man den Kindern auch vermitteln. Wozu ist das sinnvoll, was du gerade tun musst? Warum macht das für dich Sinn und was hilft dir das später? Wobei man natürlich immer sich bewusst sein muss, Kinder leben hier und jetzt und nicht später. Und man muss die Konzentrationsfähigkeit des Menschen berücksichtigen. Die ist nun mal begrenzt. Und die Konzentrationsfähigkeit ist von vielen Dingen abhängig. Da komme ich sicherlich auch noch darauf zu sprechen. Unter anderem von der Luftqualität, von der Sauerstoffmenge, die in der Raumluft ist. Ich weiß nicht, wir haben die Fenster gekippt, aber wenn hier 100 Menschen in diesem Raum sind, dann werden sie merken, dass es nach einer halben, dreiviertel Stunde spätestens anfängt, schwer zu sein, sich wach zu halten. Man wird einfach müde. Das hängt mit der mit dem Sauerstoffgehalt der Luft zusammen und wenn man im Klassenzimmer auch nicht regelmäßig Stoß lüftet, haben die Kinder da auch Konzentrationsprobleme und genauso mit der Luft zu Hause. Auch da muss man ab und zu mal frische Luft reinlassen. Dicke Luft bei den Hausaufgaben ist konzentrationsstörend. Haben Sie schon mal auf die Uhr geschaut, wenn Sie einen spannenden Roman gelesen? Wie lange können Sie einen spannenden Roman am Stück lesen? Stunden. Jetzt kommt die Hand aufs Herz-Frage. Stellen Sie sich vor, Sie wollen nicht, aber Sie müssen ein trockenes Fachbuch lesen. Wie lange dauert es, bis Sie das erste Mal zurückblättern, weil Sie merken, hoppla, gerade gelesen und nicht abgespeichert? Das ist Ihre eigentliche Konzentrationsspanne. Denn da wollen Sie sich konzentrieren, weil Sie es ja müssen, und da merken Sie, wie lange es geht. Immer wenn uns etwas Spaß macht, ist Konzentration gar kein Problem. Deswegen haben Schulkinder mit Hausaufgaben, die ihnen Spaß machen, auch keinerlei Konzentrationsprobleme. Es wird immer schwierig mit der Konzentration, wenn die Hausaufgaben für die Kinder ätzend sind. Wie können Sie als Eltern dann helfen? Was können Sie tun, um die Hausaufgabensituation zu optimieren? Auch dazu hat uns die Hausaufgabenforschung interessante Aussagen geliefert. Folgendes hat das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung vor 10-12 Jahren veröffentlicht. Sie haben über ein ganzes Schuljahr hinweg mit mehr als 2000 Siebtklässlern den Lernerfolg im Fach Mathematik kontrolliert. Über ein ganzes Schuljahr hinweg. Und sie haben alle möglichen Faktoren dabei untersucht, die für Mathematiklernen wichtig sind. Unter anderem Hilfe während der Hausaufgaben durch die Eltern. Und man hat festgestellt, wenn am Anfang vom siebten Schuljahr zwei Schüler auf dem gleichen Niveau waren, dann war am Ende vom Schuljahr derjenige weiter, dem während des Schuljahres bei den Hausaufgaben in der Regel keiner geholfen hat. Der Grund ist ganz einfach. Selber denken macht schlau. Selber tun macht tüchtig. Wenn ich eine Mama oder einen Papa habe, die sehr gutwillig sind und mir helfen wollen, weil es ihnen wichtig ist, dass ich in der Schule gut bin, ist ja auch ein richtiger, sinnvoller Gedanke. Aber meine Hilfe dann darin besteht, dass ich dem Kind sage, wenn es Fehler macht, ihm zeige, wo es falsch liegt, ihm vielleicht sogar Tipps gebe, wie es richtig geht, dann nehme ich ihm Denkarbeit ab. Und diese abgenommene Denkarbeit führt zu einem Abnehmen der Lernleistung. Weil Lernleistung ergibt sich nur aus eigenem Denken. Noch ein Bild dazu aus dem praktischen Leben. Vielleicht wollte irgendjemand von Ihnen auch schon mal abnehmen oder kennt jemanden, der mal abnehmen wollte. dann wissen Sie, nur selber laufen macht schlank, den Partner laufen lassen bringt kein Gramm runter. Elterliche Hilfe in Form von direkter Unterstützung zur richtigen Lösung ist also kontraproduktiv. Aufsicht, Kontrolle, dieses ständige bist du schon fertig und na, zeig mal her, wie viele Fehler hast du denn heute wieder? Wirkt demotivierend und wirkt auf die Qualität der Hausaufgaben und des Lernens negativ. Was hilft, sind Ermutigungen. Was hilft, ist Hilfe zum Selbertun. Also, wenn ich sehe, mein Kind hat ein Problem, dann kann ich ihm vielleicht Tipps geben, wie es sein Problem lösen kann. Mit diesem Lexikon auf jener Internetseite, mit diesem Beispiel, was ich vielleicht mal ihm vormache, aber nicht mehr. Also eine Anregung, dass die Kinder selber tun, selber denken kommen, dann können die Kinder da von dieser Hilfe profitieren. Ihr Interesse an Kind und seinem Lernfortschritt ist wichtig. Ihr Kind will ja ihnen auch zeigen, dass es was kann. Kinder wollen ja auch stolz sein können auf das, was sie tun. Also mein Plädoyer geht nicht dahin, die Kinder mit ihren Hausaufgaben völlig sich selbst zu überlassen, aber im Sinne eben von Ermutigung und von Interesse. Und sie können alle mal sagen, zeig doch mal, was du da heute gemacht hast. Ach, so macht ihr das? Wir haben das früher ganz anders gemacht. Die Methoden haben sich ja auch geändert. Und dann kann ihr Kind ihnen stolz erklären, wie etwas geht, was es jetzt gelernt hat. Und dann können sie innerlich lächeln und sich freuen, dass ihr Kind so gut verstanden hat. Und dann können sie verstärken. Lob durch Anerkennung. Und das braucht nicht immer eine Belohnung zu sein. Da reicht ein Blick, da reicht ein Streicheln, da reicht ein respektvolles Toll. Ja? Und das macht Kinder stolz und ermutigt sie. Und was ihre Hauptaufgabe eigentlich ist, um das häusliche Lernen gut zu gestalten, schaffen sie günstige Rahmenbedingungen, sofern das in ihren Räumlichkeiten und unter ihren Lebensbedingungen möglich ist. Ein ruhiger Platz mit genügend Licht, wo man ungestört eine Stunde sitzen und seine Hausübungen machen kann, das ist das Entscheidende. Und es ist nicht entscheidend, ob das ein teurer Schreibtisch ist, den man extra angeschafft hat, oder ob es ein leergeräumter Esstisch ist. Der ist meistens viel praktischer. Weil der Schreibtisch, den man angeschafft hat, der ist ganz schnell von Spielsachen belagert. Der Esstisch ist nach dem Mittagessen immer leer. Da kann man eigentlich viel besser Hausübungen machen. Jetzt sage ich Ihnen einige Dinge, die Sie dann Ihren Kindern weitersagen können. Kinder machen ihre Hausaufgaben meistens mit einer stumpfen Säge. Lernen mit der geschärften Säge wäre das Ziel. Jetzt blicken Sie mich natürlich fragend an, was meint der mit geschärfter Säge? Es gibt also eine nette Geschichte, die wird in Managerfortbildungen auch gerne erzählt. Vielleicht auch in der einen oder anderen Lehrerfortbildungsveranstaltung. Vielleicht hatten Sie auch schon mal so oder ähnlich gehört. Ein Mann geht im Wald spazieren und trifft auf einen Waldarbeiter. Und der versucht mit einer Säge einen Baum zu fällen. Der Wanderer schaut ihm eine Weile zu und stellt fest, die Säge muss aber ziemlich stumpf sein, weil der sägt und kommt nicht so recht durch. Und dann sagt er zu dem Waldarbeiter, guter Mann, wollen Sie nicht mal die Säge schärfen, da ging es doch viel schneller. Und da sagt der Waldarbeiter ziemlich in Hektik, ja, Sie haben ja schon recht, aber schauen Sie mal hier, die vielen Bäume, die muss ich alle noch fällen, ich habe keine Zeit dafür. Ja, wenn Sie das Ihren Kindern erzählen, dann werden die Ihnen sagen, ja, der ist ja blöd, der Waldarbeiter. Ne? Das zieht jedes Kind ein, wenn man die Säge schleift, ja, und da ein paar Minuten investiert, dann geht es anschließend aber richtig gut zur Sache. Aber wie ist das bei den Hausaufgaben? Machen die Kinder sich da auch erstmal ans Sägeschärfen, sprich ans Planen, ans sorgfältige Vororganisieren, damit dann das Abarbeiten der Hausaufgaben auch zügig läuft. Ich habe lange im Schwäbischen gelebt, da haben die Kinder mal Hausis gesagt zu den Hausaufgaben. Gibt es das ja auch? Hausis?
Husis.
Ja, damit fluppt bei den Husis. Ja? Und Statt ist es gut, wenn Sie als Eltern mit Ihrem Kind gemeinsam daran arbeiten, dass die Hausübungssituation wie ein Ritual wird. Das gilt nicht für Kinder, die als Chaoten sehr erfolgreich sind. Ja? Es gibt ja Kinder, die sind total chaotisch, haben scheinbar kein System, arbeiten bäuchlings auf dem Fußboden unter einem Berg von Spielsachen, aber haben jeden Tag saubere, ordentliche Hausaufgaben gemacht. Die brauchen das nicht, was ich Ihnen jetzt sage, weil der Erfolg gibt Ihnen recht. Aber die anderen, bei denen das nicht so klappt, die sollten überlegen, wäre das Ritualisieren der Husis nicht besser? Ein fester Platz, eine feste Zeit und ein fester, immer gleichartiger Ablauf, sodass da ganz schnell eine Routine entsteht. Das erleichtert einfach das Arbeiten und macht es zügiger. Nun muss man Kindern, wenn sie etwas verändern sollen in ihrer Arbeitshaltung, auch eine Belohnung dafür versprechen, weil sonst würden sie ihr Verhalten nicht verändern. Weil irgendwo ist es so, wie es sich eingespielt hat, ja gut aus dem Erleben der Kinder. Und die Belohnung besteht darin, wenn du das so machst, bist du schneller fertig, kommst du früher raus und hast sogar weniger Fehler in deinen Hausaufgaben. Das ist tatsächlich der Fall, wenn man ein paar Sägeschärfprinzipien beachtet. Also, ein fester Platz. Wie gesagt, kann gerne auf der Esstisch sein, kann gerne auch ein Küchentisch sein. Es ist schlecht im Wohnzimmer am Couchtisch, der ist meistens zu niedrig. Da sitzt man nicht gut dran, da muss man sich so nach vorne beugen, kriegt einen krummen Buckel, einen eingedrückten Bauch, kann nicht tief atmen. Ist einem unbequem, dann knien sich die Kinder vielleicht auf den Teppichboden, um da zu arbeiten, dann ist es aber wieder ein bisschen zu hoch. Das ist nicht so optimal. Also ein Tisch, an dem man halbwegs ordentlich gerade aufrecht sitzen kann, ohne allzu große Unbequemlichkeiten, der sollte es sein. Lichtverhältnisse sollten gut sein und für die Hausübungszeit möglichst keine Ablenkungen. Also Kleinkinder vorübergehend in den Kühlschrank, Telefone ausstöpseln, Haustiere woanders hin. Und wenn ich am Tisch sitze und Hausübungen mache und direkt in der Verlängerung des Blickes steht das Aquarium, wo die Fische schwimmen, das ist ungünstig. Fester Platz. Was stellen Sie sich unter einem gut organisierten Arbeitsplatz für Hausübungen vor? Wahrscheinlich ein Tisch, der möglichst leer ist. Auf dem vielleicht, wenn es ein Schreibtisch ist, die Schreibutensilien in Reichweite sind, der in seinen Schubladen und Ablagen die Bücher und die Hefte beinhaltet, die man so braucht. Damit man nicht während des Arbeiten aufstehen muss, um in ein anderes Zimmer zu gehen und sich was zu holen, was man noch braucht. Das sollte alles möglichst an einem Platz sein. Wenn nun Ihr Kind am Küchentisch oder Esstisch arbeitet, sind die Sachen nicht da. Da gibt es einen Trick. Sie besorgen sich eine Plastikbox, eine Multibox, und in dieser Plastikbox, da sind alle die Bücherhefte und Schreibsachen drin, die nicht im Schulturnus sind. Und wenn Ihr Kind dann in die Küche geht zum Hausaufgaben machen, bringt es seinen Schulranzen mit und es bringt seine Kiste mit. Und dann hat es alles da und am Schluss wird der Tornister gepackt und die anderen Sachen kommen in die Kiste, schnell aufgeräumt und der Küchentisch ist wieder leer. Das ist die ambulante Schulkiste, Hausaufgabenkiste. So, und wie fängt man, feste Zeit. Eine feste Zeit wäre günstig. Ich habe als Schüler kein Problem damit gehabt, immer zur gleichen Zeit Hausaufgaben zu machen. Heutige Kinder haben da Probleme, weil es viele Termine im Laufe der Woche gibt. Und dann klappt es nicht, dass man jeden Tag, meinetwegen von 2 bis 3 Uhr am Nachmittag, seine Husis macht. Also braucht man einen Plan, so wie der Manager auch. Einen Wochenplan, in dem der Stundenplan für alle Tage bis in den Abend hinein aufgeführt ist, muss man sich so eine Tabelle machen oder Sie nehmen sich eine Kopiervorlage hinten vom Büchertisch mit. Links auf der Ecke liegt das, Blatt mit diesem Wochenplan und daneben noch ein anderes Blatt mit den Tipps, die ich jetzt gerade alle erzähle, können Sie sich als Gedankenstütze mit nach Hause nehmen. So ein Plan, und in diesem Plan, in dieser Tabelle, trägt sich das Kind erst einmal alle Schulunterrichtsstunden ein, also alle Zeiten, die es in der Schule ist. Dann trägt es sich in diesem Plan ein alle Essenszeiten, weil während der Mahlzeiten kann man ja auch keine Hausaufgaben machen. Dann trägt es sich in dem Plan alle Termine ein, wird also mit einem farbigen Stift schön eingerahmt. Wo liegt mein Fußballtraining, wo liegt mein Musikunterricht, wo liegt meinetwegen auch meine Ergotherapie oder meine Nachhilfe oder was ich so habe. Und dann kann Ihr Kind mit Ihnen gemeinsam überlegen, wo liegt montags meine Hausaufgabenstunde, wo am Dienstag, wo am Mittwoch. Und vielleicht stellen Sie bei diesem Ausfüllen des Plans fest, also Ihr Kind füllt aus, Sie müssen nur ein bisschen coachen. Vielleicht fällt Ihnen auf, da ist ja kaum noch Platz für die Hausübungen und schon gar kein Platz mehr für noch Freizeit. Dann merken Sie vielleicht, dass Ihr Kind ein wenig zu viel an Verpflichtungen hat. Selbst wenn es selbst gewählte Freizeitverpflichtungen wären, muss man dann schauen, wie man ein bisschen mehr Luft in das Ganze bringt. Denn man muss ab und zu auch mal nicht nur die Beine, auch die Seele baumeln lassen und sich ausruhen. Kinder brauchen das noch dringender als wir. Und auch wir machen ja gerne mal unser Mittagsschläfchen. Ja, heute sagt man dann Chillen dazu. Früher sagte man da Nickerchen. Oder angelsächsisch Catnap. Ein Katzennickerchen. Ja, das brauchen Kinder auch mal. Oder sie möchten sich mal ungeplant verabreden können. Ungeplant sich mit Freunden treffen können. Das muss alles möglich sein. Also der Plan ist dazu da, dass man seine Verpflichtungen und seine Freizeitbedürfnisse unter einen Hut kriegt. Und er hat einen großen Vorteil. Wenn Ihr Kind sich diesen Plan für die ganze Woche macht, dann gibt es gar keine Diskussion mehr, mache ich jetzt heute die Hausaufgaben, jetzt oder später. Steht doch im Plan. Sie haben gar keinen Stress mehr mit Ihrem Kind. Guck doch auf deinen Plan, da steht es. Außer bei Ausnahmen, wenn es einen Arzttermin gibt oder mal ein Kindergeburtstag ist, das akzeptiere ich als Ausnahme. Aber ansonsten gilt der Plan. Und da soll sich Ihr Kind dran gewöhnen, wie man für alle lästigen Pflichten so seine gewohnten Zeiten hat. Ja, Sie werden auch nicht alle mit Begeisterung die Bügelwäsche machen, aber Sie haben dann vielleicht Ihre feste Bügelstunde, weil muss ja irgendwann mal sein. Also macht man es dann zu einer bestimmten Zeit. So kann man das mit den Hausaufgaben auch regeln. Feste Zeit. Und jetzt ein fester Ablauf. Der Ablauf des Hausaufgabenmachens. Und da kommt jetzt das Sägeschärfen nochmal ins Spiel. Wie gehe ich da dran? Ich kenne Kinder, die setzen sich an den Tisch, nehmen ein Buch raus und denken, ach, was mache ich denn jetzt? Ich soll dann einen Aufsatz schreiben und dann muss ich noch die Rechenaufgaben machen und dann muss ich noch für Religion was lernen. Und ach, womit fange ich denn an? Kramen ein bisschen und dann nehmen Sie das Heft, was Ihnen als erstes in die Hände fällt und damit fangen Sie dann an. Und wenn Sie die Aufgabe erledigt haben, dann kommt derselbe langwierige Entscheidungsprozess noch einmal fürs Nächste. Das kann man kürzen. Da können Kinder ganz viel Zeit einsparen, die sie früher rauskommen, um zu spielen. Wenn Sie ganz am Anfang einfach möglichst Ihr Hausaufgabenheft aufschlagen, also es wäre gut, wenn Kinder eines führen, ich weiß nicht, ob das in den Schulen sogar obligatorisch ist, aber wenn nicht, sollte ein Kind ein Hausaufgabenheft haben, das so eine aufgeklappt, auf einer Doppelseite eine Wochenübersicht präsentiert, sodass man für jeden Tag da praktisch den Stundenplan am Rand stehen hat und dann kann man sich seine Hausaufgaben da eintragen. Und dann brauche ich, wenn ich das in der Schule eintrage, bin ja sowieso in der Schule, also ich komme nicht früher nach Hause, wenn ich nichts reinschreibe, insofern kostet es keine Zeit, aber wenn ich zu Hause bin und will Hausaufgaben machen und schlage es auf und da steht, was ich heute machen muss, dann brauche ich am Rand nur noch Nummern schreiben, 1, 2, 3, 4 und dann weiß ich, in welcher Reihenfolge ich arbeite. Ich plane also Hausaufgaben mit Aufschlagen, Nummern an den Rand, in der Reihenfolge mache ich das jetzt. So. Und es ist nicht gut, wenn man mit dem Schwierigsten zuerst beginnt. Also die Nummer 1 sollte besser bei einer Aufgabe stehen, die einem leicht fällt. damit man schnell ins Arbeiten kommt, damit man rasch ein Erfolgserlebnis hat und sich sagen kann, das ist jetzt aber schon gut gelungen und damit komme ich dann an die nächste Aufgabe. Heimliche Hausaufgaben sollte man noch nachtragen. Es gibt nämlich Aufgaben, die sind heimlich. Heimlich deswegen, weil die Lehrer sie nie sagen, aber immer erwarten. Hausaufgaben wie, es war Erdkunde, morgen ist wieder Erdkunde. Jetzt sollte ich heute nochmal ins Buch gucken, was wir in der letzten Stunde da gemacht haben. Nochmal kurz wiederholen. 3 Minuten, 5 Minuten nochmal nachlesen. Oder in der Fremdsprache. Die neuen Vokabeln werden immer zum Lernen aufgegeben, aber alte Vokabeln, die müsste man nochmal nachlernen. Dazu wäre dann, das würde man heimliche Hausaufgabe nennen und das trägt man sich ein, damit man es nicht vergisst und jeden Tag daran denkt, dass ich diese und jene heimliche Hausaufgabe noch machen muss. Natürlich ist das jetzt ein bisschen zusätzliche Arbeitszeit, wenn ich eine heimliche Hausaufgabe mache. Aber wenn ich für Erdkunde jedes Mal vor der nächsten Stunde 5 Minuten ins Buch geguckt habe, und dann wird ein Test angekündigt, eine Klassenarbeit oder wie sagt man hier, eine Probetest, ein Test angekündigt. Die Schüler, die nie zwischendurch ins Buch geguckt haben, müssen jetzt praktisch nochmal alles neu lernen, was beim Test rankommen könnte. Und die anderen haben schon sehr viele Anknüpfungspunkte und tun sich mit dem Wiederholen viel leichter, es geht viel rascher. Im Endeffekt spart der, der regelmäßig seine heimlichen Hausaufgaben macht, Zeit. Weil er weniger pauken muss als die anderen. Pauken ist eigentlich nur was für Leute, die nicht clever sind. Wer clever plant, der braucht nicht mehr zu pauken. Und wer ein bisschen zügiger arbeiten möchte, weil er so ein Trödeltyp ist, dem gebe ich immer den Tipp, probier's mal, schreib an den Rand zur Nummer, wenn du schreibst Nummer 1, sagen wir mal mein Aufsatz, in Klammern, wie viele Minuten schätzt du, dass du brauchst für den Aufsatz? Vielleicht 20. Okay, schreibst du hinter der 1 in Klammern 20. Wie lange schätzt du, brauchst du für deine Matheaufgaben? 10 Minuten. Gut, hinter die 2 in Klammern 10. Und dann stell dir den Küchenwecker daneben. Und schau, ob du das schaffst in der Zeit. Das ist natürlich nur was für Kinder, die ein bisschen stressresistent sind, die so Wettbewerbstypen sind. Es ist erfahrungsgemäß beliebter bei Jungs als bei Mädchen. Und wer so unter Druck gerät mit der Uhr daneben, dass er blockiert, der sollte es nicht tun. Aber die anderen sollten es ruhig tun. Und dann ist der Küchenwecker ein Mittel zum beschleunigten Arbeiten. Meine Erfahrung ist, dass vielleicht 30% der Kinder von diesem Tipp ganz erheblich profitieren und in ihrem Hausaufgabentempo zugelegt haben. Und was ganz wichtig ist, kleine Pausen einlegen. Der Gedanke, dass man alles so an einem Stück durchziehen muss, damit man möglichst schnell nach draußen kann zum Spielen, ist verkehrt, weil die Aufmerksamkeit nach und nach nachlässt. Ich habe ja vorhin gefragt, wie lange Sie den spannenden Roman lesen können und wie lange es mit dem trockenen Fach ist. Sie können sich vorstellen, bei den Hausaufgaben ist es für Ihre Kinder eher so wie beim trockenen Fachbuch. Man hat eine sehr kurze Konzentrationsspanne und dann merkt man, jetzt läuft da nicht mehr viel im Frontalhirn, da wo eigentlich das Rechnen und das Denken passieren müsste. Und dann muss man etwas tun dafür. Und es gibt ein Experiment von einem Kollegen von mir, der das in seinem Buch So macht Lernen Spaß beschrieben hat, Wolfgang Endres, der gezeigt hat, wenn Kinder während einer halben Stunde rechnen, gar keine Pause machen, erzielen sie das schlechteste Ergebnis. Wenn Kinder in dieser halben Stunde in der Mitte 5 Minuten Pause machen und diese 5 Minuten von der Gesamtzeit abziehen, sodass sie nur 25 Minuten rechnen, aber in 2 Blöcken, 12,5 Minuten, dazwischen 5 Minuten Pause, sind sie etwas besser. Das Ergebnis besser. Sie schaffen mehr Aufgaben, machen weniger Fehler. Aber das beste Ergebnis erzielen die Kinder, die während der halben Stunde alle 4-5 Minuten für 1 Minute eine Minipause machen. Und die Minipausen, die sind so kurz, dass man dafür noch nicht mal einen Wecker braucht. Da macht man einfach etwas, was nicht länger als 1 Minute dauert. Jetzt gebe ich Ihnen gegen Ende des Vortrags noch ein paar solcher Übungen mit, die können Sie Ihren Kindern beibringen und die helfen sogar, um während eines Tests in der Schule besser abzuschneiden, weil man seine Konzentration dadurch immer wieder neu anspannen und neu fokussieren kann. Die erste Übung ist eine ganz einfache. Sie hat zu tun mit Stress und dass man bei Stress nicht so gut denken kann. Vielleicht hat Ihr Kind ja auch schon mal erzählt, ich habe im Test gar nichts mehr gewusst. Gestern alles prima gekonnt und im Test war alles weg. Und eine Stunde später war alles wieder da. Aber da war der Test schon abgegeben. So. Da gibt es also eine ganz einfache Übung. Das Kind kann, das kann man unter der Bank machen, Hände falten. Wenn Sie die Hände falten, dann stellen Sie fest, Sie haben entweder den Daumen der rechten Hand oben liegen, dann sind Sie ein Rechtsdäumler, oder Sie haben den Daumen der linken Hand oben liegen, dann sind Sie ein Linksdäumler. Sie sind ein Rechtsdäumler, ich bin ein Linksdäumler. Es gibt noch einen weisen Satz im Rheinland, jeder Jeck ist anders. Also, wir sind alle okay, so wie wir sind. Es gibt halt Rechts- und Linksdäumler. Das hat auch nichts mit der Händigkeit zu tun. Wenn wir jetzt die Hände aufhalten, die Finger steif lassen, und Sie sich vorstellen, Ihre Hände wären Zahnräder, dann verdrehen Sie die beiden Zahnräder um einen Zacken gegeneinander, dass der andere Daumen jetzt vorn liegt. Und ansonsten alle Finger wieder auf Lücke und Sie falten jetzt quasi verkehrt. Der Rechtsdäumler faltet als Linksdäumler, der Linksdäumler faltet als Rechtsdäumler. Und das fühlt sich komisch an. Irgendwie fremd. Und jetzt macht man Folgendes. Dreimal die Hände so kneten und dann faltet man wieder normal. Dreimal kneten und dann faltet man wieder verkehrt. Dreimal kneten, wieder normal falten, dreimal kneten, wieder verkehrt falten. So nach und nach geht das immer besser. Das macht man 20 Mal, immer mit dreimal kneten, ist das eine Minute. 20 mal 3 Minuten, 3 Sekunden etwa. Eine Minute. Und das passieren drei Dinge. Das Kind muss jetzt ja dabei zählen und es muss Aufmerksamkeit auf seine Hände richten. Dadurch wird der Kopf frei von solchen Gedanken wie, oh Gott, das geht wieder schief, das wird wieder nichts, ich weiß gar nichts mehr. Ich muss ja zählen, ich muss mich ja hier konzentrieren. Das Zweite, was passiert, wenn Sie fleißig mithalten, dann merken Sie, die Finger, die am Anfang durch die Reibung warm werden, bleiben nicht alleine. Die Arme werden nach und nach warm. Der Oberkörper wird sogar innerhalb von einer Minute warm. Und sollte jemand von Ihnen unter kalten Füßen leiden, dann machen Sie es bis 50, dann haben Sie auch warme Füße. Sie brauchen also nicht die Zehen zu falten, nur die Hände, das reicht, weil diese Übung die Hautdurchblutung am ganzen Körper anregt. Beim Stress schaltet nämlich die Hautdurchblutung zurück. Und deswegen kriegt man bei Stress auch die berühmten kalten Füße, wie der Volksmund sagt, kalte Füße. Und das Dritte, was passiert, wenn der rechte Daumen oben liegt, dann ist die linke Gehirnhälfte dabei, diese Bewegung zu koordinieren. Sie muss gleichzeitig aber auch denken, zählen, Aufmerksamkeit richten, etwas, was im Frontalhirn passiert. Und wenn ich dann umfalte und der linke Daumen ist oben, ist die rechte Hirnhälfte dran, rechte Daumen oben, linke Hirnhälfte dran. So kriegt man in den beiden Hirnhälften im Frontalhirn wieder Aktivität und nach einer Minute weiß ich wieder, was ich gestern noch wusste. Ich muss aber gestern was gewusst haben, sonst nützt es nicht. Und sage ich Ihnen noch eine zweite Übung, die ist besonders hilfreich für Schülerinnen und Schüler, die sehr zappelig sind, vielleicht sogar hyperaktiv sind. Diese Übung ist auch eine, die man im Klassenzimmer machen kann, ohne andere zu stören. Ich kann beim Test ja nicht Halligalli machen, dann würde ich Ärger bekommen und die anderen ablenken. Ich muss ja eine Übung machen, die niemanden stört, die möglichst unauffällig ist. Und für zappelige, hyperaktive Kinder sind Kraftübungen besonders hilfreich. Und da ist eine ganz einfache und in der Schule machbare Übung. Ich greife seitlich unter die Sitzflächen des Stuhles, Kaugummi-Suchgriff, habe beide Füße auf dem Boden stehen und jetzt ziehe ich so fest ich kann, als wollte ich die Sitzflächenkanten hochbiegen. Also ganz fest ziehen, aber kontinuierlich und bitte atmen Sie dabei weiter. Wir neigen immer dazu, die Luft anzuhalten, wenn wir Kraft aufwenden. 5 Atemzüge lang ganz feste ziehen, noch ein bisschen fester, und wenn Sie merken, es wird Ihnen dabei heiß, dann liegt das daran, dass der Kreislauf aktiviert wird, aber der Bewegungsapparat wird nicht stimuliert. Deswegen sind hyperaktive Kinder dadurch zwar kreislaufmäßig besser drauf, auch das Gehirn wird besser durchblutet, aber sie werden nicht unruhig, motorisch unruhig. Nach 5 Atemzügen darf man dann mal kurz ausschütteln, und jetzt stützt man die Handballen seitlich neben den Schenkeln auf und stützt sich nach oben ab. Das heißt, man versucht, sich hochzudrücken. Sie müssen aber nicht schweben, die Füße bleiben am Boden. Sie versuchen nur einfach, kräftig Druck auszuüben, nachdem man 5 Atemzüge lang gezogen hat, jetzt 5 Atemzüge lang drücken. Stört keinen Menschen. Und nach diesen 10 Atemzügen sagt das Kind oder denkt, jetzt kann ich weiterarbeiten. Und dann ist die Minute auch vorbei. Länger dauert es nicht. Und wer während eines Tests 3-4 Mal so eine Mini-Pause macht, der wird mehr Aufgaben in der Zeit bewältigen, wird früher fertig werden und weniger, vor allem weniger Flüchtigkeitsfehler machen als sonst. So, ich muss aufgrund der Zeit, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Ist das richtig?
Eine lasche Regelung.
Also ich könnte Ihnen noch ein ganzes Wochenende lang hier was erzählen. Aber morgen haben wir ja auch noch einen Workshop, der soll ja auch noch ein bisschen vertieft werden. Ja, nochmal ganz kurz auf die Frage, wie lange kann sich ein Kind konzentrieren, damit Sie auch verstehen, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist keine bloße Spielerei. Wenn ein Kind am Anfang seines Schullebens 15 Minuten am Stück konzentriert eine Aufgabe bewältigen kann, die ihm keinen besonderen Spaß macht, die eben sein muss, dann ist das ein guter durchschnittlicher Wert. Wenn ein Kind im 4. Schuljahr 20 bis 25 Minuten so arbeiten kann, ist das völlig in Ordnung. Es gibt etliche, die schaffen das nicht. Und wenn ein Kind mit 12 Jahren etwa eine halbe Stunde konzentriert an einer Aufgabe ohne Pause arbeiten kann, dann ist das in Ordnung. Und viel mehr schaffen auch Erwachsene nicht. Wenn Sie ein trockenes Fachbuch lesen, dann merken Sie spätestens auch nach einer halben Stunde, jetzt allmählich brauche ich meine Pause. Dann muss man sich bewegen, dann muss man aufstehen, dann muss man was für den Kreislauf tun. Denn wenn man so lange sitzt und sich auch noch geistig anstrengt, dann werden die Kreislaufaktivitäten reduziert. Es wird uns fröstelig, weil die Haut nicht mehr gut durchblutet wird. Das Gehirn wird weniger versorgt, man gähnt, man wird müde. Und dann muss man einfach was für den Kreislauf tun. Und deswegen kann man nach einer halben Stunde zu Hause, wo es ja keinen stört, auch mal aufstehen, kann mal dreimal um den Stuhl rumlaufen, dann dreimal rückwärts um den Stuhl rumlaufen, was nicht so einfach ist. Dann kann man ein paar Stepperschritte machen. Wenn Sie ein Mini-Trampolin im Kinderzimmer haben, können die Kinder auch da mal draufgehen. Kann man übrigens auch wunderbar Vokabeln wiederholen und Kopfrechnen üben auf dem Trampolin. Oder Ihr Kind hat ein kleines Spiel, womit man mal eine Minute lang spielen kann, zum Beispiel so ein Flummi-Ei, das immer so komisch springt, und dann muss man ihm hinterherlaufen, und schon ist der Kreislauf innerhalb von einer Minute wieder gut im Schuss, weil man eben die ganze Zeit sich bewegt. Und 60 Sekunden sich intensiv bewegen, das reicht, um dann wieder ein paar Minuten konzentriert arbeiten zu können. Also die Konzentration hängt sehr stark vom körperlichen ab, vom physiologischen, von der Sauerstoffqualität, davon, dass der Kreislauf funktioniert, den Sauerstoff auch ins Gehirn bringt, und auch davon, dass genügend Wasser im System ist. Der Mensch muss täglich etliches trinken. Wenn Muskelzellen zu wenig mit Wasser versorgt sind, schmerzen sie, das weiß jeder Jogger. Aber wenn Gehirnzellen zu wenig mit Wasser versorgt sind, gibt es da keinen Schmerz, der uns das signalisiert. Deswegen muss man einfach so drauf achten, immer ein bisschen was zu trinken nebenbei. Und das ideale Getränk ist einfach für den Menschen Wasser, weil es geht sofort, ohne dass es im Verdauungstrakt verarbeitet werden muss, innerhalb von wenigen Augenblicken bis in den Darm, durch die Darmwände ins Blut, und ist innerhalb von 2 Minuten schon an Ort und Stelle, also im Gehirn, in den Nervenzellen. Und deswegen ist immer ein Schluck Wasser zwischendurch das beste Gehirndoping, was man sich vorstellen kann. Kaffee ist also nicht unbedingt optimal, hat aber andere Vorzüge. Und Ich will Ihnen noch eines sagen. Sie kümmern sich vielleicht um die Hausaufgaben Ihrer Kinder. Sie gucken den Kindern über die Schulter. Und dann sagte ich vorhin, es ist hilfreich für Kinder, wenn sie nicht entmutigen, sondern wenn sie ermutigen. Jetzt gucken Sie über die Schulter. Ihr Kind rechnet gerade ein Päckchen mit 10 Rechenaufgaben und Sie sehen, da stehen 2 Fehler. Was sagen Sie?
Oh Gott, schon wieder 2 Fehler. Oh Mensch, pass doch ein bisschen auf.
Guck doch mal genau hin, Mensch, du kannst das doch. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Stellen Sie sich vor, Sie stehen gerade am Herd zu Hause, Sie kochen, Ihr Liebster kommt vorbei und macht mal, zieht meinen Finger durch die Suppe und dann. Das hast du aber auch schon besser hingekriegt. Das ist Ermutigung. So. Genauso empfindet Ihr Kind es als, in Anführungszeichen und ironisch gemeint, als Ermutigung, wenn Sie sagen, auch schon wieder 2 Fehler. Haben Sie sich mal überlegt, dass man aus dem Wort Fehler, F-E-H-L-E-R, auch noch ein anderes Wort bauen könnte, wenn man die Buchstaben nur ein bisschen umstellt? Helfer, ganz genau. Man braucht gar nicht viel umzustellen, dann wird aus dem Fehler ein Helfer. Und der Fehler ist tatsächlich ein Helfer beim Lernen. Er ist noch mehr. Der Fehler ist eine unverzichtbare Voraussetzung des Lernens. Das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, aber wenn Sie mal drüber nachdenken, wie lernen Kinder laufen? Indem sie ganz viel vor sich hin stolpern und im Laufe von Monaten mit intensivem Training immer besser werden. Sie machen Fehler und überwinden Fehler. Wie lernen Kinder sprechen? Sie machen irgendwann mal Happa, Happa, dann wissen Sie schon, Ihr Kind will was zu essen haben. Und irgendwann später sagt es, Mama, was gibt's denn heute? Ja? Wenn Sie dem 15 Monate alten Kind auf Happa, Happa hin sagen würden, das heißt, ich habe Hunger, sprich mir nach, dann würden Sie vermutlich einen Sprechastheniker erziehen, aber kein Kind, das sprechen lernt. Das entwickelt sich. Das Kind spürt, merkt seine Fehler, ahmt uns auch zunehmend besser nach und wird im Laufe der Monate immer besser sprechen können. Und mit 3 Jahren kann es schon recht ordentlich sich in komplexen Sätzen ausdrücken. Und erstaunlich ist, als in Deutschland noch sehr viel mit Fibeln gearbeitet wurde, jetzt ist inzwischen, hat man andere Methoden, da war es so, dass die Kinder, wenn sie in die Schule kamen, eine komplexere Grammatik hatten als am Ende vom ersten Schuljahr. Weil die Fibelsprache viel einfacher ist als die Kinder schon sprechen. Also Kinder lernen das durch Nachmachen und durch das Überwinden ihrer Fehler. Die Fehler sind die Stolpersteine im Lernprozess. Und wir brauchen diese Stolpersteine, um eine Erfahrung zu machen. Nur aus der Erfahrung heraus mache ich eine wirklich nachhaltige Lernerfahrung. Alles andere ist oberflächliches Lernen, was sehr schnell vergessen wird. Deswegen, Fehler sind nichts Negatives. Und wenn Sie jetzt Ihrem Kind über die Schulter gucken und Sie sehen 10 Aufgaben, 2 Fehler, dann sagen Sie bitte das nächste Mal, super, sind ja schon 8 richtig. Das heißt, Sie versuchen, sich selber umzufokussieren und zu trainieren, dass Sie Ihrem Kind immer sagen, was stimmt denn von dem, was du gemacht hast? Überlegen Sie mal, wie oft Sie Ihrem Kind eine Rückmeldung bei seinen Hausübungen geben, was nicht richtig ist und wie oft Sie ihm sagen, was richtig ist. Und jetzt denken Sie wieder an den Kochtopf. Was ermutigt mehr? Ja? Also geben Sie den Kindern die Rückmeldung, was richtig ist, weil der Fehler ist ein Helfer im Lernprozess und den sollten wir nutzen. Ich komme zum Schluss und wiederhole nochmal etwas, was ich heute schon mal gesagt habe. Selber tun macht tüchtig, selber denken macht schlau. Sie können das noch weiter variieren. Selber tüfteln macht erfinderisch. Selber suchen macht findig. Und Sie merken, es geht ums selber tun. Seien Sie froh, dass Sie keine Hausaufgaben mehr machen müssen. Sie haben die Schule hinter sich. Jetzt ist Ihr Kind dran. Das müssen wir nicht mit Schadenfreude zur Kenntnis nehmen, sondern da sollten wir Verständnis haben, dass das nicht immer so einfach ist. Und helfen Sie Ihrem Kind, seine Pflichten selber zu erledigen. Sorgen Sie für einen guten Rahmen, für für Ermutigung, für Unterstützung und für ab und zu einen anerkennenden Blick und ein nettes Streicheln, das reicht, um ihre Kinder zu motivieren. Und der Schlüssel zum Erfolg, den man als Schüler braucht, um sich den Lernerfolg zu erschließen, den hat man immer nur in der eigenen Hand. Den kann einem niemand für einen selber im Schloss herumdrehen. Kann man immer nur selber machen. Und das ihren Kindern immer wieder zu zeigen und dabei zu ermutigen, das auch selber zu tun, das ist ihr Job. Und wenn sie das tun, dann tun sie das Beste, was sie für ihr Kind tun können.